Ich habe die Ehre, heute predigen zu dürfen, und zwar zusammen mit meiner Verlobten Hannah. Ich will euch ganz kurz mit reinnehmen, was wir heute vorhaben. Und zwar, wer von euch hat gerne Hunger? Also die meisten essen lieber, als dass sie Hunger... Du hast gern Hunger? Echt? Warum das? Okay. Ich habe nicht gern Hunger. Ich bin gern satt. So, und Jesus spricht in der Bibel davon, was seine Nahrung ist, was ihn satt macht. Und das sind im Wesentlichen zwei Dinge, die ihn satt machen. Und die eine Stelle begegnet uns gleich zu Beginn von Jesu Dienst. Nachdem er getauft wird, ist er in der Wüste 40 Tage lang, fastet er und betet er. Und dann kommt der Teufel zu ihm und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann nimm diesen Stein und mach ihn zu Brot, ne, dass du deinen Hunger stillen kannst. Und Jesus sagt, nein, das ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort aus dem Munde des Vaters. Das ist die eine Situation, wo Jesus von Nahrung spricht. Und dann gibt es eine weitere Situation, da war Jesus gerade, hat sich mit der Samariterin unterhalten. Also hat sich mit einer Frau unterhalten und ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ist eine coole Story, müsst ihr mal nachlesen, Johannes 4. Und jedenfalls fragen ihn dann seine Jünger, ob er denn nicht Hunger hat. Und dann sagt er, nee, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht, und zwar ist die, meine Speise, den Willen meines Vaters zu tun. So, das heißt, einmal das Wort Gottes zu hören, also jedes Wort aus Gottes Mund und dann den Willen des Vaters zu tun. Und das sind die zwei Dinge, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und dazu macht Hannah den ersten Teil. Und ich will euch Hannah ganz kurz vorstellen, warum Hannah heute predigt. Und zwar, also erstmal ist Hannah die wunderbarste Frau, die ich kenne. Und dann, was ich bei Hannah so krass finde, ist, also ich bin oft so ein Kopftyp, ne? Ich kann alle möglichen Bücher lesen und so weiter und ich zerdenke dann Dinge und versuche, denen auf den Grund zu kommen. Und es wird immer komplizierter und komplexer und ich denke mir, okay, wie finde ich da jetzt die Lösung? Und Hannah ist nicht so, sondern Hannah geht den Dingen auf den Grund, indem sie einfach glaubt. Sie hat so einen kindlichen Glauben, den ich mir so wünsche, und ich habe so viel von Hannah schon gelernt. Und das, was sie heute sprechen wird, das ist nicht einfach was sie erzählt, sondern das ist was sie lebt. Und darum macht eure Herzen auf für diese Nachricht, weil wenn ihr euer Herz offen habt, dann wird diese Botschaft euer Leben verändert. Das garantiere ich euch. So, Hannah, ich übergebe dir das Mikro.
So, jetzt sind die Erwartungen sehr hoch, aber wir dürfen hohe Erwartungen haben, aber nicht an mich, sondern an Gott, weil ich bin überzeugt davon, dass Gott heute spricht, dass er nicht irgendwann spricht, sondern heute, jetzt und hier. Und ich finde es so eine Ehre, dass ich hier stehen darf. Ich war einmal bisher hier in der Gemeinde. Und wie ich euch als Gemeinde bisher wahrgenommen habe, ist echt, ich merke, ihr seid so eine richtige Family. Ihr habt euch gerne, ihr tauscht euch aus, ihr seid nah, ihr seid close, ihr seid nicht irgendwie distanziert. Und ich merke so richtig, ihr seid wie eine Kirche auf einer Ebene, so nehme ich euch wahr, wo jeder ans Mikro darf, wo es nicht irgendwie Rangordnung gibt, sondern jeder ist auf der gleichen Ebene. Und das ist das Reich Gottes. Er liebt es, das zu sehen, dass es nicht darum geht, hey, wer weiß mehr, wer kommt von welcher Familie, sondern es geht um eine Familie, die wir sind. Und wie Bene gerade gesagt hat, ich glaube, Gott teilt heute etwas aus, aber es hängt damit zusammen, wie unsere Herzenshaltung ist, ob wir es begehren, ob wir es wollen, ob wir so da sitzen, nee, nehme ich nicht an, oder ob wir unser Herz öffnen. Und deswegen möchte ich kurz nochmal mit uns beten, dass wir wirklich unsere Herzen bereit machen. Ich glaube, dass Gott zu jedem heute was sprechen kann und will, und mach dein Herz dafür auf. Wenn du es möchtest, darfst du deine Hand einfach als Zeichen nach vorne strecken und sagen, Gott, ich möchte heute empfangen. Und Gott, wir beten, dass du dein Wort austeilst. Gott, ich danke dir, dass heute frischer Wind kommt in uns, Herr, dass wir eine neue Antriebskraft haben, wenn wir heute diesen Raum verlassen. Gott, ich bete für Erfrischung in unserem Geist, dass wir wirklich merken, dass du derjenige bist, der all unseren Hunger stillt, und wir machen unsere Herzen auf für dein Reden. Im Namen von Jesus, Amen. Amen. Hey, niemand würde, glaube ich, auf die Idee kommen, dass Essen nur da ist zum Anschauen, oder? Wenn ich Essen sehe, dann schaue ich das nicht nur an, sondern dann esse ich das. Das ist tief, gell? Und wenn ich satt werden will, dann reicht es nicht, das Essen einfach nur anzuschauen, sondern was muss ich tun? Ich muss es zu mir nehmen, ich muss es kauen und ich muss es verdauen. Und jetzt haben wir auch eine Nahrung für unseren Geist, das Wort Gottes. Und das ist einmal das geschriebene Wort in der Bibel und das gesprochene Wort, wo wir ganz persönlich auch von Gott hören dürfen. Und beim Essen ist es uns so klar, so ich muss es in mich hineinlassen, damit ich satt werde. Und wie oft ist aber so ein Wort Gottes, dass wir viel darüber wissen. Ich habe schon viele Predigen gehört. Ich weiß, ich kenne die ganzen Geschichten auswendig noch von meiner Kinderstunde. Ich studiere Theologie. Ich kenne so viel über das Wort Gottes. Ich weiß so viel über Gott. Und wir sind so gut darin, andere oft damit zu füttern. Ja, so hey, Gott hat ein Wort für dich und da ist ein Bibelvers für dich und das ist so gut, es tut dir so gut. Und wie oft nehmen wir es nicht für uns an und verhungern dabei selbst. Aber zu essen bedeutet eben zu kauen und zu verdauen. Und das ist meine Frage heute an uns. Darf mich das Wort Gottes verändern? Lassen wir das in uns ran, an uns ran? Und Gott beeindruckt es nicht, wie viel wir schon wissen, wie gesagt, sondern wie real und wie sichtbar ist das Wort Gottes in unserem Leben. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Ich habe mal ein Beispiel gebracht und da brauche ich kurz mal zwei Teller. Und zwar, es ist so, dass wir in egal welche Situation wir kommen, es gibt immer zwei Teller. Wie so Teller, die dir gereicht werden, ja, wie bei einem Essen. Es gibt immer was, wo du nehmen kannst. Okay, ich kann hier nehmen, ich kann da nehmen. Es gibt zwei Angebote. Und zwar das eine ist, okay, hier ist Gott und er sagt, hey, hier sind meine Verheißungen, meine Zusagen, hier für die Situation, nimm das, nimm die Versorgung an. Dann gibt es aber auch diesen Teller, der wird uns auch angeboten, ja. Das ist zum Beispiel, es ist nicht immer nur der Feind, der angreift und sagt, hey, deine Identität, du hast nichts zu sagen, du bist niemand. Das gibt es auch, aber es sind manchmal auch einfach fleischliche Gedanken, ja. Und was ist das Fleisch? Das ist die Natur, die alte Natur, die ohne Gott denkt, die ohne Gott will, die ohne Gott fühlt, die ohne Gott handelt. Das heißt, ich klammer Gott aus allem aus. Okay, ich bin jetzt auf mich selbst gestellt, ich muss jetzt selbst alles schaffen. Und Gott ist gerade nicht da und ich muss jetzt irgendwie meine Versorgung woher kriegen. Und hier sind eben diese zwei Teller. Und die Frage ist immer, wem glauben wir mehr? Wo schaue ich hin? Auf welchen Teller? Von welchem Teller nehme ich? Und es ist beides immer da. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, wo ihr merkt, okay, keine Ahnung, ich stehe jetzt zum Beispiel vor der Herausforderung, finanziell sieht es vielleicht gerade nicht so gut aus, ja? Und dann gibt es immer diese Gedanken, boah, es reicht nicht und du lebst in Mangel und es wird nicht reichen. Und dann gibt es immer die Stimme, die aber auch sagt, hey, ich versorge dich und du lebst nicht aus dem Mangel. Und mir geht es nicht darum, dass wir nicht auch gut finanziell irgendwie schauen sollen, wo unser Geld hinfließt, aber wer ist unser Versorger? Und dass wir da hinschauen. Danke euch beiden. Und wir haben immer die Wahl. Wir können immer entscheiden, hey, was nehme ich jetzt an in dieser konkreten Situation? Und ich glaube, dass wir unsere Entscheidungen oft auf unseren Erfahrungen aufbauen. Ja, dass wir dann denken, boah, ich habe aber Gott darin nicht erlebt. Ja, dann muss ich es wieder selbst schaffen. Und wir bauen unseren Glauben auf das, was wir erlebt haben, was wir gesehen oder noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, dass Gott uns sagen will, hey, hier ist meine Wahrheit, bau auf meine Wahrheit. Auch wenn du es noch nicht gesehen hast, halte so lange fest, bis du es siehst. Was sagt Gott gerade zu dir? Was hält er dir gerade hin in deiner Situation? Und bei Herausforderungen, mir wurde vor kurzem mal eine Frage gestellt. Hanna, wie schnell denkst du über dich nach? Ja, wenn du in eine Herausforderung kommst, wenn du vor einem Problem stehst, wie viele Gedanken drehen sich gleich um dich und wie viele Gedanken drehen sich um Gott? Zu welchem Teller greife ich? Und wenn wir jetzt das mal praktisch machen, wir haben zum Beispiel Sorgen, die in unserem Leben kommen. Ja, Gott verspricht uns nicht, dass wir es alles immer einfach haben, sondern dass wir in einer Situation zu ihm schauen können, weil Versorgung da ist. Und zum Beispiel haben wir Sorgen in unserem Leben. Du darfst mal deine Sorgen einsetzen. Ich weiß nicht, ob du gerade überhaupt Sorgen hast oder ob du dir welche machst. Und die Sorgen werden uns angeboten. Hier, mach dir doch Sorgen und es wird nichts. Und Sorgen bedeutet eigentlich, über die Zukunft nachzudenken ohne Gott. Und dann gibt es das eine, mach dir doch die Sorgen. Und das andere Angebot, ich weiß nicht, kennt jemand von euch eine Stelle, wo es um Sorgen geht, was wir mit ihnen tun sollen? Hat jemand eine Ahnung? Ihr dürft es gerne einfach rausschreien. sorget nichts, richtig? Das ist eigentlich gar nicht unser Recht, dass wir uns Sorgen machen dürfen. Krass, ne? Und es gibt nämlich eine Stelle, zum Beispiel, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für mich. Und das ist ganz anders, wenn ich das nur zu jemandem sage und in der Situation bin und auf einmal merke, boah, glaube ich das wirklich? Kann ich das für mich jetzt gerade annehmen? Und das dürfen wir manchmal auch, ja? Okay. Und wir dürfen es manchmal richtig auch praktisch machen. Ganz ehrlich, meine Seele, ich fühle das nicht immer. Ich fühle das nicht immer, mir keine Sorgen zu machen. Trotzdem ist es wahr. Und manchmal merke ich, ich fühle es nicht. Und manchmal kann ich es auch einfach im Körper ausdrücken. Ich werfe meine Sorgen auf ihn. Das Bild ist nicht ohne Grund gegeben. Und du sorgst für mich. Und das, manchmal kann unser Körper vorgehen und die Seele kommt nach. Wenn uns zum Beispiel Angst gegeben wird, ja, wenn die Angst hingestreckt wird, so hey, du hier in dieser ganzen Corona-Zeit, ja, was ist mit deinem Leben und was ist mit deiner Zukunft und mit deinem Job und die Unsicherheit? Da gibt es auch ein Vers zum Beispiel. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst, der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich weiß, es hört sich manchmal so easy an, aber ja, es ist einfach. Das Wort Gottes ist und bleibt das Gleiche und es verändert seine Kraft nie. Wenn Hoffnungslosigkeit kommt, ich mache nur ein paar Beispiele, du darfst deine Situation einsetzen und dann Gott nach einem Wort dafür fragen. Ich habe es geliebt, ich habe einen Vers gefunden, im Psalm 62, Vers 6, da steht, sagt der Psalmist selber, immer wieder muss ich es mir sagen, vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Er allein gibt mir Hoffnung. Und wisst ihr, was ich spannend finde daran ist, er sagt nicht, okay, du findest Ruhe und dann kannst du auf Gott vertrauen. Wenn es dir gut geht, wenn du in Ruhe bist, dann kannst du auf Gott vertrauen. Nein, er sagt, vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Zuerst setze ich mein Vertrauen auf ihn. Und ja, das fühlt sich manchmal gewagt an, aber er ist verlässlich, weil er allein gibt mir Hoffnung. Und ohne Hoffnung, wissen wir alle, sind wir antriebslos. Und manchmal finden wir aber nicht alles in der Bibel. Ja, ich will eine explizite Antwort. Wir dürfen direkt den Autor fragen, wir dürfen direkt mit Gott ins Gespräch kommen. Er möchte eine Beziehung haben, dass es nicht einfach nur irgendwo geschrieben steht, sondern dass wir es annehmen zum einen oder ihn persönlich fragen. Und was mich noch ermutigt ist, dass die Gedanken, Emotionen, die wir manchmal haben, die uns hin und her schmeißen, so gefühlt, wir sind denen nicht machtlos ausgeliefert. Ben hat es vorher erwähnt in Matthäus 4, was passiert da? Jesus, er wurde getauft, er ist 40 Tage lang in der Wüste unterwegs, 40 Tage, 40 Nächte und er war hungrig. Ja, Jesus war körperlich auch mal schwach, er war hungrig. Nach 40 Tagen, ganz ehrlich, hatte er auch Hunger. Und was ist passiert? Der Teufel, der Feind, er hat ihn versucht. Er hat ihn angeklagt, beziehungsweise er hat Worte Gottes benutzt und verdreht zum Teil. Und Jesus, wie hat er geantwortet? Mit dem Wort Gottes. Und meine Frage an euch, hat der Teufel irgendwann nachgelassen, Jesus zu versuchen? Ja, richtig, er hat nachgelassen. In Vers 11, er hat von ihm abgelassen. Und ich habe mich gefragt, Moment mal, warum hat der Feind auf einmal aufgehört? Er hat es immer wieder versucht und irgendwann, okay, hat er aufgegeben. Und ich glaube, dass er aufgegeben hat, weil er gemerkt hat, dass er nicht durchkommt, dass Jesus wirklich am Wort Gottes festhält und er nicht dagegen mehr ankommt. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde, dass wir als Leib Christi, dass wir zu dahin kommen, dass wir in der Situation, wo der Feind uns anklagt, wo er Lügen sät, wo er uns Gedanken anbietet oder auch wenn es meine eigenen komischen Gedanken sind, dass ich sage, okay, ja, aber ich halte an Gottes Wort fest, bis er ablässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Teufel gedacht hat, so, oh krass, da ist ja tatsächlich mal einer, der das glaubt, was in dem Wort steht, dass er wirklich mal einer, der das echt glaubt und daran festhält. Und ich krieg's nicht hin, egal was ich sage. Und wenn wir richtig müde sind, ja, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, wenn wir schlapp sind, wenn wir merken, wir haben keine Hoffnung oder wir sind hungrig oder was auch immer, was kommt dann aus uns raus? Und ich sage das nicht mit einem anklagenden Wort, sondern einfach nur mit der Ermutigung, hey, sind wir gefüllt? Haben wir was parat? Haben wir ein Wort Gottes für eine Situation? Oder sagen wir, oh, ich bin machtlos ausgeliefert, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, Gott bietet uns extra Worte an, damit wir gefüllt sind, damit wir nicht leer sind. So, jetzt ist aber auch die Frage, woran kann ich denn jetzt erkennen, sind die Worte jetzt von Gott oder sind die von Feind oder von wem auch immer? Das eine ganz einfache Tipp, sprich mal deine Gedanken laut aus. Ich mache das immer wieder und denke so, boah, was habe ich gerade gedacht? Das ist doch voll lächerlich, als ob ich so denke. Weil wenn sie nur in Gedanken sind, dann sind wir so oft im Chaos und hin und her geworfen. Sprich es einfach mal aus und dann setzt was entgegen. Und das andere ist, bringen die Gedanken, frag dich mal, bringen deine Gedanken wenn du sie zu Ende denkst, Tod oder Leben hervor? Und um das noch ein bisschen praktischer zu formulieren, was es bedeutet, Tod oder Leben, gibt es in Jeremia einen Vers, Jeremia 17, Vers 5 bis 6. Ja. Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Wenn ihr das anschaut, ich glaube, ihr könnt mir alle sagen, dass sich das eher nach Tod anhört, oder? Ein kahler Strauch, der wie vertrocknet da ist. Und ihr kennt bestimmt alle so eine Situation, wo man nicht sieht, dass Gutes kommt. Wo man denkt, nee, das kann nicht besser werden. Ich sehe da keine Hoffnung mehr drin. So fühlt sich Tod an. Es wird nicht besser. Es wird immer blöd und schlecht und gleich bleiben. Und an dürren Städten in der Wüste und so weiter. Salziges Land, Salz, wissen wir alle, macht durstig. Und man findet aber kein Wasser. Und Tod ist immer, du musst es selbst schaffen. Du musst dich auf dich selbst verlassen. Du musst aus eigener Kraft es herausschaffen. Da ist kein Gott, der dir hilft. Du musst es selbst wieder schaffen. Und eigentlich leben wir da wie ein Waisenkind ohne Vater. Dann gibt es aber auch die Stelle, Halleluja. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, selbst wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Hey, wollen wir so sein, dass wir nicht aufhören, Frucht zu tragen? Wer das sein will, darf die Hand strecken. Halleluja. Und wir haben eine Lösung, wir dürfen unser Vertrauen auf Gott setzen. Er ist zuverlässig. Und so fühlt sich Leben an. Leben ist Vertraue auf Gott. Er ist da. Auch wenn wir es nicht immer sehen, wenn wir es nicht immer spüren, wenn wir es nicht immer fühlen, Gott ist da. Und ich möchte kurz noch zwei Beispiele von meinem Leben mit hineinnehmen, wie ich das erleben durfte. Wie ich wirklich diese Nahrung erleben durfte, wo ich gemerkt habe, boah, das füttert mich, das gibt mir Halt. Das ist nicht am einen Tag da und am anderen Tag weg. Und zwar war es lange so, ich konnte mich in allem eigentlich annehmen. Ich sage eigentlich, weil an einem Punkt nicht. Ich konnte mich nicht in meinem Körper annehmen. Ich dachte so, boah, nee, du bist nicht gut genug, du musst schöner aussehen, musst dünner sein, was auch immer. Diese ganzen Gedanken haben immer auf mich eingeprasselt. Hat viele Faktoren, warum das so war, aber die kamen. Und ich habe so oft, habe ich meinen Mädels, meinen Freundinnen gesagt, hey, in Hohelied 4, Vers 7, da steht, du bist wunderschön und makellos geschaffen. So Gott schaut auf dich und er sieht keinen Makel und er sieht dich wunderschön. Habe ich selbst geglaubt? Nein, habe ich nicht. Bis mir mein Bruder eine sehr unangenehme und herausfordernde Frage gestellt hat. Er hat mich mal gefragt, Hannah, glaubst du das eigentlich, dass du wunderschön bist? Ich sehe doch, wie du dir den ganzen Tag nur Gedanken über deinen Körper machst. Glaubst du das eigentlich? Uff, das hat so getroffen und es war so wichtig. Darf Gott manchmal auch den Fingern die Wunde legen? Und da habe ich angefangen zu sagen, okay, Gott, das soll nicht mehr mein Normal sein. Es soll nicht mehr mein Normal sein, weil es gibt was Besseres. Gott bietet dir was Besseres an. Es gibt in seinem Wort, es gibt Verheißungen, die so viel besser sind als das, worin wir oft noch leben. Und ich habe diesen Vers genommen und gesagt, okay, Gott, wunderschön und makellos bin ich geschaffen. Ich glaube es nicht, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht. Aber wenn das deine Wahrheit ist, dann führe mich da hinein. Ich möchte das sehen, ich möchte das erleben, was du für mich vorbereitet hast. Und es hat gedauert, es hat über ein Jahr gedauert, bis ich das wirklich glauben konnte. Aber ich will euch heute ermutigen, halte dran fest, bis ihr es seht. Halte an den Zusagen Gottes bis du sie siehst. Und das zweite Beispiel, ich wollte immer, ich habe mal den Vers gelesen, ich glaube Nehemia 8, Vers 10. Ja. Auf jeden Fall, da steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Du hast es vorher, glaube ich, auch gesagt. Und ich dachte so, okay, Freude, wenn das meine Stärke ist, irgendwie will ich viel mehr noch Freude in meinem Leben sehen. Und das nicht nur emotional, aber einfach, dass ich weiß, hey Gott, du bist da, du bist meine Freude und zeig mir, wie das aussieht. Mehr habe ich nicht gemacht, okay? Ich habe nicht dann jahrelang dafür gebetet und das durchgerungen und noch ein Vers und noch ein Vers, sondern und keine Exegese über das Thema Freude betrieben. Einfach gesagt, Gott, ich begehre das, ich will Freude mehr in meinem Leben haben. Und es war auch jetzt über Jahre und es ist nicht so, dass ich auf einmal gemerkt habe, boah, boom, ich habe auf einmal Freude, gibt's auch. Aber auf einmal sagen mir Leute in meinem Umfeld, Hannah, du trägst eine Freude, du trägst eine Leichtigkeit in deinem Leben, die möchte ich haben. Du gehst irgendwie ein bisschen easier durch Situationen hindurch wie ich. Und da geht es nicht um Vergleichen, aber um, hey, was kann möglich sein? Und ich habe auf einmal gemerkt, krass, ich habe damals dafür gebetet und auf einmal ist es sichtbar in meinem Leben. Und ich habe es nicht bewirkt, nein, ich habe es geglaubt und Gott hat es bewirkt. Halleluja. Und genau, halte fest, bis du siehst, das ist das eine. Und dann aber auch nicht, wir müssen nicht krampfhaft dran festhalten. Wenn ich es nicht sehe, dann verzweifle ich, weil unsere Zuversicht ist in Gott und nicht in nur Worten, sondern in Gott alleine. Und Moment. Genau, unser Vertrauen ist in Gottes Souveränität. Das heißt, unser Job ist was? Zu glauben. Und Gottes Job ist was? Was daraus passiert, ist der Outcome. Und ich muss den nicht bewerten. Und ich will mal am Ende meines Lebens sagen können, hey, ich habe geglaubt und ich habe erlebt. Und lieber habe ich mal zu viel geglaubt, als dass ich mein Leben lang gedacht habe, boah, weiß nicht, ich habe das so und so erlebt und ich habe nicht erlebt, dass Gott heilt und ich habe nicht erlebt, dass Gott gut ist. Nee, dann glaube ich es auch gar nicht, sondern ich will es erlebt haben. Und dazu brauchst du manchmal echt dran festhalten, bis ich sehe. Wo hast du in deinem Leben aufgehört, Gottes Wort zu glauben? Und wir nehmen uns einen kurzen Moment, du darfst die Augen schließen, damit du mit Gott Privatsphäre hast. Und darfst dir die Frage stellen, wo brauche ich in meinem Leben Veränderung? Du hast einen Gott, du hast einen Geist in dir, der hat Christus von den Toten auferweckt, der Leben hervorbringt in jede Situation. Wo brauchst du Veränderung? Und die zweite Frage dazu, was für ein Wort hält Gott dir gerade hin für die Situation? Was reicht er dir auf seinem Teller? Ist es ein Bibelvers? Ist es was, was er dir direkt zusagt? Ist es ein Wort nur? Ist es einfach nur, dass Jesus kommt und dich umarmt? Ich weiß nicht, was du brauchst, aber Gott kennt deine Bedürfnisse. Und wir nehmen uns kurz eine Minute lang eine Stille, weil ich glaube, Gott kann auch schnell sprechen. Und dann mache ich weiter. Okay, vielleicht hat jemand schon was empfangen und wenn nicht, ist es nicht schlimm, Gott ist trotzdem da. Frag ihn immer wieder, trainier dich zu hören von Gott, weil ohne diese Versorgung werden wir nicht satt werden, werden wir immer noch hungrig herumlaufen. Und manchmal reicht auch einfach die Gewissheit, Gott ist da, auch wenn ich nicht immer was Konkretes gleich höre, aber die Gewissheit, Gott ist auch noch da, ich bin nicht alleine. Und in einem Bereich, in dem ich es noch nicht sehe zum Beispiel, ist in meiner Family, meine beiden Eltern, die hier sitzen und mein Bruder. Wir sind schon errettet, wir sind im Glauben, wir kennen Jesus, wir kennen diese Kraft in unserem Leben und diese Person. Aber der Rest unserer Familie, und wir haben eine ziemlich große, kennt Jesus noch nicht. Und ich habe mich entschieden dafür, daran festzuhalten, dass ich am Ende meines Lebens sehen werde, wie meine ganze Familie errettet wird. Keine Ahnung, ob ich sehen werde, aber ich hoffe und glaube und vertraue darauf. Und eine Familie, die gerade, die mich darin auch ermutigt, ich bin ja vom ICF, heute taufen wir. Und der Heiko, der hat einen Vater, der vor ein paar Wochen lang nichts von Gott wissen wollte, nichts von Glauben wissen wollte und seine Mutter genauso wenig. Und seine Freundin, die ist vor einem Jahr zum Glauben gekommen. Und seine Eltern, er hat gedacht, boah, das ist hoffnungslos, das ist aussichtslos, die wollen wirklich nichts vom Glauben wissen, sogar noch dagegen geredet. Und vor ein paar Wochen haben sie sich für Jesus entschieden und heute lässt sich die ganze Family zusammentaufen. Das ist unser Gott, Halleluja. Yes. Und hier haben wir ein paar Evangelisten sitzen und die erleben krasse Sachen auch in Afrika, wo ich mir immer wieder denke, hey, wenn Hunderttausende, Millionen Menschen zum Glauben finden können und wir den gleichen Gott haben, das ist möglich hier. Und das, was ich in meiner Familie noch nicht erlebe, das ist möglich, weil ich habe es gesehen. Und sie werden uns später noch mit hineinnehmen, was sie sehen und was wir auch sehen können in unserem eigenen Land. Und zu guter Letzt, es reicht nicht aus, dass wir einmal essen, wir müssen es immer wieder tun. Es reicht nicht aus, dass ich gestern geglaubt habe, das muss ich gerade immer wieder erfahren. Es reicht nicht aus, dass ich gestern geglaubt habe, dass Gott mein Versorger ist, ich muss es heute glauben. Das Manna wurde nicht im Vorrat dem Volk Gottes gegeben, sondern jeden Tag. Das heißt, jeden Tag muss ich mich neu auf Gott verlassen. Und letztendlich geht es wiederum um eine Beziehung und nicht um ein Prinzip. Es geht Gott nicht darum, haben wir einmal am Tag stille Zeit gehabt und den Rest des Tages laufen wir ohne Gott rum. Sondern wir sind die ganze Zeit verbunden, wir können die ganze Zeit empfangen, wir können die ganze Zeit von ihm hören und damit will ich euch ermutigen.
Vielen lieben Dank. Ja, Hanna, ich finde es so krass, dass das, was du sprichst, dass du das lebst. Und ich sehe das immer wieder. Hanna geht es nicht gut, ne? Und ich denke mir, wenn es mir nicht gut geht, okay, ich, keine Ahnung, mache eine Runde Sport oder ich gönne mir Netflix. Und Hanna setzt sich hin und liest im Wort Gottes und ich merke wirklich, wie sich was in ihr verändert. Und du bist mir so ein riesiges Vorbild. Und danke für deine Worte. Hey, ich will dann gleich weitermachen und zwar mit dem zweiten Teil von der Predigt. Ich habe vorhin schon ein bisschen geteasert und zwar ist es so, dass Jesus zum einen eben sagt, jedes Wort aus dem Mund seines Vaters ist seine Nahrung und zum anderen dem Willen des Vaters zu tun. Und jetzt für alle, die nicht so lange mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht Jesus noch gar nicht kennen, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich hab's gewusst. Jetzt geht es wieder darum, wie immer in Religion, ne, was ich tue. Ja? Es geht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht darum, ein perfektes Leben zu leben, keine Fehler zu machen. Oder an was denkt ihr, wenn ihr Willen Gottes hört? 10 Gebote. Sich an irgendwas halten, irgendwelche Vorschriften und so weiter. Und das dachte ich mir auch. Und als ich mich dann weiter vorbereitet habe auf diese Predigt, als ich weiter ins Wort geschaut habe, da war ich echt verwirrt, was der Wille des Vaters ist. Weil in Matthäus 8,6, da spricht, in Matthäus 8,21 spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann dachte ich, jetzt kommt die Auflistung, was der Wille des Vaters im Himmel ist, dass jetzt aufgezählt wird, du musst Menschen von Jesus erzählen, du musst den Armen zu essen geben, du musst. Aber stattdessen sagt Jesus, viele werden an jedem Tag zu mir kommen. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir. Hä? Was ist jetzt der Wille des Vaters? Ich meine, Jesus schickt ja auch die Jünger raus und sagt, sie sollen Dämonen austreiben. Sie sollen Wundertaten bewirken durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben ist. Aber irgendwie scheint es nicht genug zu sein. Und in Johannes 6, 28 steht die Antwort. Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. So, das heißt, wenn ich sage, also kurz, den er gesandt hat, das ist Jesus, Jesus spricht von sich in der dritten Person, das macht er öfter. Ich weiß auch nicht genau warum, aber so ist es halt. Das heißt, es geht einfach nur ums Glauben. Ich muss einfach nur sagen, ich glaube, dass Jesus gibt. Ihr merkt irgendwie, das kann nicht die Antwort sein. Und wir denken bei Glauben oft an etwas so wie für wahr halten, ne? Also, weil ich etwas nicht weiß, glaube ich es. So, hast du heute schon deine Zähne geputzt? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Aber Glaube ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten, weil man es nicht sicher weiß, sondern was im Glauben drinsteckt, ist Vertrauen. Das, was Hannah gerade die ganze Zeit geredet hat, von dem auf, also dass wir uns wirklich füttern mit dem Wort Gottes und dass wir das annehmen, das bedeutet, dass wir darauf vertrauen, dass das, was da steht, stimmt. So, und jetzt will ich euch fragen, wie wird Vertrauen aufgebaut? Wie schaffen wir es, dass wir Menschen vertrauen, wie schaffen wir es, dass andere Menschen uns vertrauen? Und ich sage euch, es gibt nur eine Lösung. Und das ist Beziehung. Ohne Beziehung kein Vertrauen. Und das heißt, Beziehung ist die Lösung. Ich habe mein ganzes Leben lang, mein Vater ist Pfarrer in der Landeskirche. Leute, ich kenne die Bibel in- und auswendig. Okay, es stimmt nicht ganz. Aber ich habe jede Story zigmal gehört. Und trotzdem war ich 21 Jahre lang meines Lebens nicht mit Jesus in Beziehung. Und wenn ihr an die Universität geht und da Theologie studiert, dann werdet ihr Professoren begegnen, die die Bibel wirklich in- und auswendig kennen, aber die Jesus nicht kennen. Und darum, was Hannah vorhin erzählt hat, das stimmt alles zu 100%. Aber es läuft alles über Beziehung. Es läuft alles über Beziehung. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du die Bibel noch so lesen und sie wird dein Leben nicht verändern. Weil wir werden verwandelt, indem wir Jesus anschauen und indem wir uns von Jesus anschauen lassen. Und indem wir die Bibel lesen, begegnen wir diesem Jesus. Aber wie lesen wir die Bibel? Wir können das einfach so als irgendeine Story lesen und dann wird nichts passieren. Hey, die Bibel ist ein Liebesbrief von Gott an uns. Und in ihr zeigt sich Jesus uns. Und so müssen wir die Bibel lesen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist es einfach nur ein Buch wie viele andere. Jesus will uns lieben. Und Jesus will von uns geliebt sein. Und das ist der Grund, Johannes schreibt in seinem Brief, dass der Grund, warum wir lieben, ist der, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott ist auf diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, ist gestorben, dass wir mit ihm in Beziehung leben können. Und dadurch können wir auch zurücklieben. So, kann man Liebe sehen? Hat jemand von euch schon mal Liebe gesehen? Genau, die Auswirkungen. Du kannst Liebe nicht sehen, aber du kannst die Auswirkungen sehen. Und was wir oft umgedreht haben, und da entschuldige ich mich im Namen der ganzen Kirchengeschichte, ist, dass wir die ganze Geschichte umgedreht haben. Dass wir gesagt haben, wenn du entsprechende Taten tust, dann kannst du zu Gott kommen. Aber es ist völliger Bullshit, das ist Schwachsinn. Deine Taten bewirken überhaupt nichts vor Gott, sondern Gott bewirkt diese Taten, die Liebe bewirkt diese Taten. Ich habe mich mit Hannah vorgestern unterhalten über meinen kleinen Bruder, ich liebe meinen kleinen Bruder sehr und er ist ein Fußballfan. Wir kommen aus Heidenheim und Heidenheim spielt in der zweiten Liga und das ist ziemlich krass für eine 50.000 Einwohnerstadt und der geht voll drauf ab und mir ist Fußball eigentlich relativ egal. Aber ich habe gemerkt, dass dadurch, dass mein Bruder sich für Fußball interessiert, dass ich anfange, mir die Tabelle der zweiten Liga anzuschauen, dass ich anfange, mir irgendwelche Spielstatistiken anzuschauen und Transfers und so weiter. Und dabei interessiert mich die Sache gar nicht so sehr. Aber ich weiß, dass es ihn interessiert. Und deswegen interessiert es mich. Aber nicht, weil die Sache selbst mich interessieren würde. Ich war vor 2 Wochen mit Hannah unterwegs und dann kam uns ein Mann entgegen. Und der ist gehumpelt. Und hey, ich bin kein Arzt. Ne? Wir waren auf dem Weg zum See, ich wollte an den See gehen. Eigentlich hätte mir der Mann völlig am Arsch vorbeigehen können, der humpelt halt. Was soll's? Aber ich habe irgendwie gespürt, dieser Mann, der braucht Gebet. Dieser Mann braucht Gebet. Und ich bin zu ihm hingegangen, nicht weil ich ihm so viel geben kann, weil ich so interessiert an ihm war jetzt in erster Linie, sondern weil ich gespürt habe, irgendwas drängt mich, zu diesem Mann hinzugehen. Und wir haben uns mit ihm unterhalten, haben gefragt, was los ist. Und der hat gesagt, hey, er hat so eine Kopfverletzung gehabt, ne? Und seitdem kann er nicht mehr richtig laufen, hat alles Mögliche vergessen und so weiter. Und dann war es kurz still und ich gucke ihn an und auf einmal fängt er so an zu heulen. Und er war völlig verzweifelt und er wusste nicht ein, nicht aus und er war einfach so, mein Leben ist zerstört und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns hier begegnen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir hier vorbeilaufen, weil Jesus liebt dich und Jesus will, dass du heil wirst. Und darf ich für dich beten? Und wir haben für ihn gebetet und haben ihn eingeladen in die Gemeinde. Und es war so krass, irgendwann haben wir uns von ihm verabschiedet. Und er ist weitergelaufen und er ist völlig anders gelaufen als vorher. Also Hanna kann es bestätigen, wenn ihr mir nicht glaubt. Und ich sag's nochmal, ich bin kein Arzt, ich habe da nichts bewirkt und so weiter, sondern einfach, ich habe gemerkt, irgendwie, obwohl der Mann mir eigentlich völlig egal sein müsste, so wie mir Fußball eigentlich völlig egal ist, trotzdem bewegt es mich irgendwie. Und es liegt daran, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin. Und das heißt nicht, dass es immer easy ist. Das heißt nicht, dass ich immer voll Bock drauf habe, Leute anzusprechen, sondern ich merke einfach, okay, hey, ich liebe diesen Jesus so sehr, dass ich auch bereit sein will, einen Preis dafür zu zahlen. Hanna habe ich neulich Blumen geschenkt und ich habe die Blumen gekauft und ich bin Student und Blumen sind teuer. Aber ich war bereit, einen Preis zu zahlen, weil ich Hanna liebe. Und weil ich weiß, dass sie Blumen liebt. Wir werden nur verändert, wenn wir mit Jesus in Beziehung sind. Und wisst ihr, woran ihr erkennen könnt, ob ihr mit Gott in Beziehung seid, ob ihr Jesus liebt? Johannes gibt uns die Antwort in seinem ersten Brief. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Die beste Art und Weise, um festzustellen, ob ich näher zu Gott wachse oder weiter von Gott weg, ist, indem ich schaue, liebe ich Menschen mehr oder weniger? Liebe ich heute Menschen mehr als gestern oder weniger? Weil ganz ehrlich, wenn du meinst, du liest den ganzen Tag in der Bibel und so weiter und meinst, du bist in irgendwelchen Sphären unterwegs und meinst, du stehst jetzt über deinen Mitmenschen und so weiter, dann ist nichts von Gott in dir. Steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, steht es nochmal drin, ohne die Liebe ist das alles nichts, alle Gaben sind nichts. Und das hatten wir schon so viel in der Kirchengeschichte. Irgendwelche Leute, die sich als was Besonderes empfunden haben, die gedacht haben, sie haben eine besondere Verbindung zu Gott und darum stehen sie über den anderen Menschen. Und das ist so ein Bullshit. Wenn du Menschen nicht anfängst, immer mehr zu lieben, bedeutet das einfach, dass du immer weiter von Gott wegkommst. Und auf der anderen Seite, wenn du mit Gott in Beziehung lebst, wirst du merken, wie dich immer mehr eine Liebe für deine Mitmenschen erfüllt. Wie dir deine Mitmenschen auf einmal nicht mehr egal sind. Wie du auf einmal in der Lage bist, es auch zu ertragen, wenn deine Mitmenschen anstrengend sind. Daran merkst du, dass du mit Gott in Beziehung lebst. Ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich mache es lieber nicht. Ich finde so ewig lange Predigen, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Ja, Ich will einfach, dass wir uns noch einen Moment Zeit nehmen. Heute ist Pfingsten, beziehungsweise Pfingsten war schon vor 2000 Jahren. Wir müssen nicht mehr auf den Heiligen Geist warten, er ist schon hier. Aber können wir mal alle die Augen zumachen? Und kannst du dir mal die Frage stellen, was der Heilige Geist dir heute sagen will, was er heute in dir bewirken will? Gott ist nicht daran interessiert, dass du hier mit ein paar neuen Gedanken rausgehst. Gott ist daran interessiert, dass du als veränderter Mensch hier rausgehst. Und es gilt nicht nur für die, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht mit ihm in Beziehung leben, sondern es gilt auch für dich, wenn du schon ewig mit Jesus unterwegs bist. Und vielleicht bist du noch nicht mit Jesus unterwegs und du hast gehört, was wir geredet haben und irgendwie merkst du, dass da was ist, nachdem du dich sehnst. Du merkst, dass dein Herz irgendwie pocht und dass du dir wünschst, das auch zu erleben. Und dann will ich das einladen, heute einen ersten Schritt auf Jesus zuzumachen. Wenn du das bist, wenn du Jesus in dein Leben einladen willst, wenn du den ersten Schritt in diese Beziehung mit Jesus machen willst, dann will ich dich bitten, mal deine Hand zu heben. Und Jesus sieht dich und er liebt dich und er sehnt sich danach, dich persönlich kennenzulernen. Und wenn du einer von denjenigen bist, die gerade ihre Hand gehoben haben, hey, dann such doch das Gespräch mit einem von unseren Mitarbeitern, mit dem Gebetsteam, lass für dich beten und dass du erste Schritte gehen kannst in dieser Beziehung mit Jesus Christus.